Und da war ich sehr gerührt und war Feuer und Flamme, hatte da Bock drauf. Ich so, cool, dann werde ich Klepto. Mega Idee. Schon immer von geträumt, so Kapitän zu werden. Bin ja früher auch mal Segelboot gefahren. Für Seemannsgarn und Rum und Ehre mache ich das gerne. Eine Weltidee, fand ich. Großartig.
Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Timo Strohmann, bekannt als Captain Klepto vom Streetwear-Label Kleptomanics. Moin, Captain.
Wow, moin Wiebke, moin Marius.
Moin Captain, moin Timo oder moin Klepto?
Ne, auf gar keinen Fall Klepto, das nervt mich immer an, das hört sich so nach Clown an. Ne, sag einfach Timo oder Opi, viele nennen mich Opi, Opa Cobra, von der Cobra Cabana, ist eigentlich so mit mein Lieblings- Kosename,
Opi.
Aber auf Opi.
Na, ja. So alt bist du aber noch nicht.
Ne, aber ich war damals der Gründungsälteste von der Cobra Cabana mit King Cobra und Höhlenkobra am Jungfernstieg, als wir darum getanzt haben. Und dann dachte ich mir, lass mal eine Bande bilden. Da hatte ich gerade Kielverbot und dann habe ich 2 Wochen Urlaub in Hamburg gemacht und dann bin ich zum Opa geworden und zurückgekommen nach Kiel und dann haben sie mich erst recht vom Hof verjagt und dann hat eigentlich so mein Hamburg Ding angefangen. Es war so 2002.
Oh je, Moment. Das, weil das ist ja jetzt schon.
Das ist ja neu, ne?
Innerhalb von 2 Sätzen so viel Information. Also wir steigen erstmal damit ein. Ich möchte dich nämlich nochmal mit den Worten eines Bekannten von dir, den ich nicht namentlich nenne, vorstellen. Captain Klepto, das ist ein erfreulicher Fall von Verhaltensauffälligkeit, hat er gesagt.
Genau, das war auch das, was er.
Das fand ich sehr lustig.
Bei uns im Stammtisch durchgejagt hat, ja, Verhaltensauffälligkeit. Ich weiß gar nicht, was er damit meint. Also ich hüpfe jetzt nicht so derbe durch die Gegend oder mach 10 Meter Silly Walks am Stück. Aber ich gehe sehr gern beschwingt durch die Gegend oder mag halt nicht so diesen grauen Alltag und ja, kleide mich gern farbenfroh. Sag mal, mein Name ist Bunt, James Bunt. Ganz witzig zu werden, wenn ich mich irgendwo vorstelle, so kannst du mich vielleicht auch nennen. Der Paradiesvogel. Aber eigentlich ist alles ganz normal, ne? Also.
Na, du sitzt jetzt hier vor mir in einem
Morgenrock.
In einem Morgenrock,
ja.
Mit
Flamingos. Ja, ich dachte mir, das wäre ganz gut, weil es ja auch relativ früh morgens ist. Jetzt haben wir 9:30, um 9 wolltet ihr kommen, dann habt ihr euch irgendwie ins Haus geklingelt und ich habe hier schon alles aufgebaut, jede Menge Buddeln voller Schnaps versteckt, die es hier gar nicht mehr gibt. Wir sitzen in der Volksküche bei uns hier im Hinterhof, im sogenannten John-Lennon-Haus. Eigentlich ist nur die John-Lennon-Tür, weil Leute immer hier reinkommen und John Lennon mal ein Foto gemacht hat vor der Eingangstür. Und das gehört dann auch zum...
Hat Günther Zint das gemacht?
Das Foto?
Das Foto, weil ich kenne ein Foto von John Lennon in der Eingangstür, die habe ich jetzt aber nicht erkannt.
Ich habe die Platte im Fenster stehen da unten, aber ist wahrscheinlich, du hast schon recht. Und
deswegen,
ne?
Ist das John Lennon Haus.
John Lennon.
Aber verhaltensauffällig, also du findest dich nicht auch verhaltensauffälliger?
Nö, ach, nö, alles Liebe, Freude, Eierkuchen, ne? Also so einfach, weiß ich nicht, also ich umarm gern Menschen und bin denen nah, so, aber das ist ein ganz normales Verhalten, glaube ich, dass man irgendwie die Nähe sucht, ne, und die Wärme und Geselligkeit. Weiß nicht, Verhaltensauffälligkeit, ich finde das Wort so drollig. Einfach, aber der gute Mann, der das gesagt hat, der ist halt auch ein verhaltensauffälliger Typ, so. Hat immer noch ein Iro geschnitten mit über 50 und steuert seinen Kahn sicher durch die Gegend, muss ich sagen. Bei dem kann ich mir immer Autos leihen. Danke nochmal. Und da auch wohnen, das wäre auch so eine Sache, so eine Altersresidenz im Dithmarschen. Da hat er mir auch schon angeboten, im Bauwagen zu wohnen oder mir ein Baumhaus zu bauen oder einfach da mich anzusiedeln, wenn man hier genug hat vom wilden St. Pauli, vom Verruchten, was immer schöner wird und teurer und ja, weiß ich auch nicht. Ich mag schon gerne Menschen, aber halt, ich tummel mich nicht mehr auf der Reeperbahn rum.
Also ich. Vielleicht meinte er mit Verhaltensauffälligkeit, weil er es ja selber ist, ja auch nur so Brüder im Geiste.
Ja, auf jeden Fall. Also
wir müssen das mal erklären. Also du bist sowas wie, wie sagt man das?
Die Galionsfigur,
meinst du? Die Galionsfigur. Ich wollte gerade das Maskottchen, ne? sagen.
Maskottchen ist auch gut.
Ja. Ist auch okay. Von Kleptomanics. Das ist ein Label Mitte der 90er.
Genau, eine Modemarke. Ich sage mal, die Marke von der Vorderkant. Bekannt geworden durch die Möwe. So eine Silhouette der Möwe. 91 gegründet von meinem Commodore Pitt Pfeil, Pitty Pleach. Und zu der Zeit hatten wir auch einen Skateboardladen in Kiel, Skatehanic. Der war natürlich dem Untergang sehr, sehr geneigt, weil Name war Programm, Skatehanic. Das musste untergehen. Und nach einem Jahr, als Walter dann seinen CV-Job beendet hatte, da haben wir den ganzen Kram verkauft für 10.000 Mark an Freunde von uns und daraus wurde Support. Gibt's immer noch den Laden, den gab's auch in Hamburg. Und dann, als wir nach Hamburg gegangen sind mit dem Laden, hatte die Miete auf der Schanze noch 600 Mark gekostet. Man hat Armeehosen verkauft für Fuffi oder so. Das war noch nicht so hip irgendwie, ne? Das war alles noch sehr solide und, keine Ahnung, alleine 600 Mark für einen Laden, phänomenal.
Ja,
und da ist Pitt mit eingestiegen. Da hat er mit Helge den Laden gewirtschaftet und bespaßt. Ja, und dann kam irgendwie immer mehr seine Marke von der Vorderkant hier mit der Möwe schwer in die Gänge auf den Höhenflug, weil die absoluten Beginner das im Video getragen haben, das T-Shirt. Und dann wollte auf einmal Gott und die Welt das T-Shirt mit der Schwalbe, mit einem Vogel drauf. Also viele haben ja nicht mehr erkannt, dass es eine Möwe ist. Ja, und das ging ganz gut zur Sache.
Aber da warst du noch gar nicht dabei. Wie bist du dann zu Captain Klepto geworden?
Genau, wir haben 2001 hier in Hamburg Silvester gefeiert und dachte, jetzt ist alles vorbei. Millennium und die Welt geht unter. Nostradamus hatte doch recht. Aber alles ging weiter und ja, ich habe 2001 auch mal einen Tauchschein in der Karibik gemacht mit einem guten Freund von mir, dem Ole, mit dem wir auch den Laden in Kiel geleitet haben und Skateboardrampen gebaut, dies, das. Da habe ich Pitt eine Postkarte aus der Karibik geschickt oder einfach ein Foto mitgebracht. Ich bin mir da nicht sicher, das ist so ein bisschen Seemannsgarn. Auf jeden Fall gab es dieses Foto, wie ich im ersten Hawaii-Hemd von Klepto am Strand stehe und ihm schönen Gruß aus der Karibik raufgeschrieben hat, dein Captain, so aus Spaß raufgeschrieben. Das hat er immer auf seinem Schreibtisch stehen gehabt. Und dann wollte ich halt mit den Jungs abhauen, mit Bülent und Patrick, Copacabana, Europa-Tour, Leuten auf den Sack gehen, Couchsurfen bei denen, uns ein Wohnmobil kaufen und einfach durch Europa fahren für unbegrenzte Zeit. Wir hatten keinen Job mehr, keine Freundin, keine Wohnung. Die Sterne standen gut.
Also so eine Truppe von Jungs, die alle keine Verpflichtungen hatten, sage ich
mal. Für den Moment, ne? Das war auch mal wieder Winterzeit, denke ich mal. Und wir wollten den Winter überbrücken, indem wir einfach durch Europa fahren, ein paar Videos machen. Nach der Karibik-Nummer. Und Bülent hat mich gefragt, ob ich nicht bei Pitt fragen kann, ob er für Kleptomanics noch ein kleines Sponsorpaket geschnürt gekriegt bekommt, so. Ja, Pitt hat mich angerufen und meinte, er kann sich das nicht vorstellen mit Bülent. Aber er hätte mich gern als Captain Klepto. Und da war ich sehr gerührt und war Feuer und Flamme, hatte da Bock drauf. Ich so, cool, dann werde ich Captain Klepto. Mega Idee. Schon immer von geträumt, so Kapitän zu werden. Ich bin ja früher auch mal Segelboot gefahren und gern das Ruder in der Hand gehabt, ne, aber nie das so wirklich gelernt. Aber für Seemannsgarn und Rum und Ehre mache ich das gerne, gerade für die Marke. Und es ist, ja, war eine Weltidee, fand ich. Großartig.
Aber was macht man denn als Galionsfigur eines Modelabels? Also habe ich vorher auch, muss ich sagen, ich kenne mich jetzt auch in der Branche nicht so wirklich aus, aber kenne ich auch gar nicht, dass ein Modelabel irgendwie eine Galionsfigur hat, außer irgendein total
Knorke-Designer oder so. Dass irgendwann die Mopo um die Ecke geschossen kommt und eine Reportage mit mir machen will oder sowas. Aber
genau, das war damals schon in seinem Kopf.
Dass das 20 Jahre auf sich warten lässt, das war nicht in seinem Kopf. Mittlerweile ist er auch ausgestiegen, macht nur noch Lousy Living Unterhosen und
Wir schicken ihm das dann.
Ich wurde dann auch aussondiert, weil Klepto auf einmal erwachsen werden wollte. Die Modemarke von der Waterkant hat den Captain irgendwie ausgesetzt auf einer einsamen Insel auf St. Pauli und der macht so sein eigenes Ding. Ich mache noch weiterhin Werbung für Captain Klepto, ne? Also mach so Musikbingo, Spaß, mach ein Sommerfest in der
Ikonthalle. Also du bist gar nicht mehr Captain Klepto, also du bist Captain Klepto geblieben, aber nicht mehr für Kleptomanics.
Ja, im Prinzip schon noch für Kleptomanics, also ich krieg da immer noch Klamotten, so viel ich will. Und auch Taschengeld, wenn ich irgendwas vorhab, unterstützen die mich. Aber wir machen nicht mehr in dem Sinne Werbung mit mir. Ja, Captain Klepto ist irgendwie, keine Ahnung, der will ja auch nie erwachsen werden. Der will immer so ein kleines Kind bleiben und von seiner Insel träumen und aussteigen und irgendwie, ja, Winterspiele im Sommer machen oder andersrum. Sommerspiele im Winter wäre viel besser und ich mache Entenangeln oder bring so, mach Dosenwerfen, weil ich keinen Bock habe, dass der tolle Skater, der eh schon alles kann, dann beim Best Trick Contest nochmal absahnt und noch die Nase höher trägt, sondern ich mache dann lieber ein Kreuzfahrträtsel, wo jeder mitmachen kann und jeder gewinnen kann, auch irgendwie der Typ, der gar nicht Skateboard fahren kann oder die Dame, die ihren Sohn mitbringt, kann auch bei mir im Wettbewerb mitmachen und den ersten Preis gewinnen. Also ich will nicht, das macht das immer so ein bisschen anders als jetzt.
Aber diese Skateboard-Szene, da bist du schon früh reingeraten, ja?
Ja, da bin ich mit groß geworden. Ich bin halt früher BMX gefahren und dann war irgendwann Skateboardfahren cooler. Alles, was aus Amerika kam, war derbe angesagt und wir haben uns unsere Vans selber gemalt irgendwie. Weil ich dachte, es gibt karierte Schuhe, das kriege ich auch hin. Da habe ich mich hingesetzt mit Lineal und Edding und habe mir meine Adidas schwarz-weiß angemalt im Schachbrettmuster. Und so halt, ne? Und haben uns alles selber beigebracht und auch die Rampen selber gebaut, weil die Stadt oder das Dorf war keine Unterstützung. Musstest dir alles selber basteln und das ging auch sehr gut.
Fährst du heute auch noch?
Ich kann das zumindest, ne? Also wie vorhin schon sagte, im Winter macht das so derbe gar keinen Spaß, wenn ich so die kalten Knochen dann dazu auch noch zu bewegen. Aber es bringt halt derbe Bock zu rollen insgesamt. Dieses Gefühl von Freiheit, Abenteuer und ja, Schürfwunden oder einfach Geschwindigkeit, bisschen so die Haare im Wind und das Rattern über den Asphalt bringt schon Bock. Weil ich surf mehr auf der Straße, als dass ich jetzt. Also Tricks mache ich nicht mehr. Seit Christian Heidmann in Kiel den Kickflip gemacht hat, 95, habe ich das auch ein paar Mal versucht.
Mir leider überhaupt nichts. Ich muss auch sagen, manchmal, nur so ganz als Außenstehende, manchmal kommt mir die Szene auch ein bisschen abgehoben vor. Kann das sein?
Nö.
Nee?
Ich finde
also nicht. So manch einer, der sich dann so richtig, richtig cool findet. Und dann habe ich auch das Gefühl, es geht auch darum, dass andere das gar nicht verstehen, was sie reden. Ich verstehe kein Wort, wenn die anfangen zu reden.
Ja, Action speaks louder than words, ne, falls du das verstehst. Also, du kannst dich da halt einbringen und die werden auf jeden Fall mit dir sabbeln.
Ja, aber ich verstehe es nicht.
Ja, du musst ja auch keinen Sprachkurs für machen, weißt du, so Fachterminals so, oder was, ja, oder Jugendsprache allgemein. Oder.
Ja, Jugendsprache, jetzt bin ich auch nicht mehr so jugendlich, ne? Das ist jetzt auch irgendwie.
So Fachjargon oder wie?
Ja, Fachjargon, genau, kapiere ich nicht. Ja. Müsste man mir übersetzen.
Da gibt's da gute Translation Machines oder ich weiß auch nicht, was du da jetzt meinst. Ich habe auf jeden Fall so gut Englisch gelernt, weil ich immer fleißig das Thrasher Magazine gelesen habe und mich einfach interessiert habe für die amerikanische Trendsportart namens Skateboard, Rollbrett, Stehbrettsegler, wie man früher in Ostdeutschland.
Ich schön.
Ja, ich auch.
Finde ich super.
Ich sage auch lieber oft, ich mag auch keine Anglizismen, ne? Kann ich auch schlecht aussprechen, wie Albuquerque. Oder irgendwie so schwierige Sachen. Nee, ich übersetze gern auf Norddeutsch.
Also du bist Rollbrettfahrer?
Ja, bin ich gerne. Aber ich fahre auch immer noch gerne Fahrrad, muss ich gestehen. Alles, was rollt, finde ich toll.
Auto hast du gar nicht, leihst du dir dann?
Auto, ne, ja. Leih ich mir, genau. Schönen Dank an Manni, der leiht mir immer seine Berlinetta, schönen Manta. Und der andere Kollege, der nicht genannt werden möchte.
ich weiß gar nicht, ob er genannt werden möchte oder nicht, aber ich würde...
Doch, halbe Lunge kann man sagen.
Ach,
halbe
jetzt Lunge. Hat er es gesagt.
Habe ich gesagt.
Jetzt ne? hat er es gesagt. Ich weiß aber nicht, ob er genannt werden möchte. Also das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, halbe Lunge. Das ist jetzt, das tut mir leid.
Ja.
Der Klepto hat das rausgehauen. Der Opi hat das rausgehauen. Wir kommen mal, wir dröseln das mal auf, weil das ist gar nicht so einfach mit deinen ganzen Geschichten, weil du hast irgendwie schon 1000 Sachen gemacht, deswegen musst du das mal aufdröseln. Das überfordert mich auch etwas. Okay. Also, du kommst aus Kiel.
Ja, nicht mal Kiel, sondern Altenholz-Klausdorf. Schönen Gruß an meine Mutti. Die wohnt da immer noch, leider ohne ihren geliebten Mann Reinhard. Ja, ich bin Einzelkind, 1971 geboren, in Kiel tatsächlich. Und ja, da auch zur Schule gegangen, erst aufs Gymnasium, was mir gar nicht lag. Dann bin ich auf eine Gesamtschule gekommen, da gab es zumindest technisches Werken, super Sache. Eine Mittagsfreizeit von 1,5 Stunden habe ich gerne in der Bibliothek rumgelungert, Comics gelesen. Insgesamt lese ich immer noch sehr gerne, nicht nur Comics, auch bald mal 4 Seiten in der Mopo. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Podcast-Format dann auch in geschriebener Form von Wiebke persönlich nochmal zusammengefasst gibt.
Ja.
Lesbar, mit Fotos und so.
Ja,
das war mir neu.
Kiez lesbar,
genau. Mhm. Wie ging die Reise weiter? Dann habe ich diverse Ausbildungen gemacht, Zahntechniker, Tischler, versucht zu studieren, in Düsseldorf gearbeitet, bei American Sports. Das war natürlich unser Laden des Vertrauens, unser Rollbrettladen des Vertrauens. Es gab aber auch noch andere Sportarten da. Baseball, Basketball, American Football. Habe ich alles 3 mitgemacht. Baseball bis 2. Bundesliga. Super Sache, mir die Schulter kaputt gemacht. Aber geht wieder. Schneeball werfen sollte ich vielleicht lassen, aber passt alles.
Also hast richtig...
Ich war total verliebt in Amerika.
Professionell gespielt.
Bin auch dann da rüber gefahren, habe mir sogar Baseballspiele im Stadion angeguckt. Todlangweilig für Leute, die das nicht verstehen oder so ähnlich, wie wenn du mit Skateboardfahrern redest. Guckst zu und verstehst halt nichts von dem Sport und dann ist er auch relativ langweilig. Könnte ich mir vorstellen. Also ich fand es immer voll spannend, gerade das selber zu spielen. War immer wie so ein Duell, so ein Western. Der Werfer gegen den Schläger und du musst den Ball rausknacken. Und nee, macht Spaß.
Wie lange hast du das gemacht?
War 5 Jahre, glaube ich. Also von Düsseldorf, von den Düsseldorf Bandits zu den Dietrichsdorf Dukes. Immer Kiel-Düsseldorf, in Düsseldorf trainiert und hier oben am Wochenende Punktspiele mitgemacht. Ja, ich war auf jeden Fall fasziniert und schon ein bisschen süchtig nach dem Sport. Fun Fact ist auch, dass wir, als wir zu den Spielen gefahren sind, auch entweder einen Bon geraucht haben im Auto oder einen Joint und dann total bekifft am Platz gestanden. Ja, war
ging
gang
trotzdem.
Und ging trotzdem. Das waren auch die wilden 90er, da konnte man sowas machen. Gab's auch keine Polizeikontrollen oder selten. Und wenn, dann nur gegen Alkohol. Naja, irgendwann haben wir das nachgelassen.
Und dann Schulter kaputt.
Ja, und im Wintersport habe ich mir irgendwann mal einen Schneeball geworfen und dann gemerkt, so, ach, das ist nicht gut gewesen, den Baseball ganz über den Sportplatz zu werfen. Aber ist mittlerweile verheilt. Ich werfe halt jetzt nicht mehr so extrem oder so von unten. Entspannt.
Andere Technik,
ja. Dann war ich 30, dann kam Captain Klepto um die Ecke geschlendert.
Aber du hast gesagt, irgendwie Kiel, bevor Captain Klepto um die Ecke geschlendert kam, bist du aus Kiel verbannt worden.
Wieso? Ja, so spaßeshalber, weil wir haben halt, als wir zurückkamen von unserem Karibikurlaub zur Kieler Woche, einen Rumshop gemacht mit Boris. Haben Mount Gay Rum importiert, mehr oder weniger. Haben einen riesen Skatepark gebaut und Halligalli, Rennquintett, einfach eine große Veranstaltung gemacht, Geld verbrannt und natürlich selber 1 Woche lang da gewohnt, mehr oder weniger, viel rumgetrunken und ja, da war ich drüber halt. Einfach so meinten die auch so, Alter, ja, sieh zu, dass du wegkommst, hier mach mal Urlaub, hau ab aus Kiel. Das war so ein ausgesprochenes Kielverbot. Oder meinten die so, ey, du verschwinde einfach.
Siehst du, dass du Land gewinnst? Weil du da ordentlich zugeliefert hat, oder wie?
Ja, ich habe mir da ordentlich einen reingestellt und ja, und auch wilde Sau gespielt, einfach so, war meine Stadt. Also, und fühlte mich da so wie der, ja, Ja, nicht der Friedensminister, ne? Aber eher so mit Kriegsbeil und keine Ahnung, alles, was mir nicht passte, habe ich da mir passend gemacht, so nach dem Motto. Und Ole und Helge meinten zu mir, ich sollte mal lieber aus Kiel nicht verbannt werden, aber freiwilligen Entzug machen. Ja, und dann lag Hamburg sehr nah, als ich am Bahnhof stand. Und dann bin ich halt nur nach Hamburg gefahren, habe dann hier 2-3 Wochen gewohnt, eine Gang gegründet, weil ich gerade von Sonny Barger das Buch der Hells Angels gelesen habe und dachte mir, es wäre keine schlechte Aktion, eine eigene Bande zu haben. Und dann haben wir halt einfach so die Copacabana gegründet.
Was ist das genau?
Ja, so eine Lebensphilosophie.
Alles. Okay, weil ich habe das... Okay, dann schnalle ich das jetzt auch. Ich dachte, das wäre irgendein Laden oder so. Und ich habe echt versucht, das zu googeln.
Nee, wir sind aber sind in die Cobra-Bar reingeschlichen.
Ja, ihr habt
und
das
haben da
2001 gegründet. Und dann habe ich nämlich gedacht, okay, das muss irgendein Skaterladen oder so gewesen sein. Und habe das gesucht. Und ja, ich habe nichts dazu gefunden. Und ich habe mich durch 1000 Seiten über Copacabana geklickt. Und dachte, oh Mann, das gibt's doch jetzt nicht, ich finde das nicht. Okay, das ist im Prinzip eine Lebenseinstellung.
Ja.
Eine Gang.
Eine Gang. Das war die Gang. Eine Gang. Gutes Wort dafür. Ja, es ist eine gute Gang mit, glaube ich, über 15 Mitgliedern. Und ja, mittlerweile auch ein bisschen hat sich das im Sande verkrochen, ne? Wie so eine, wie ein Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt. Aber bei manchen sitzt der Stachel noch tiefer. Es gab Tätowierungen davon. Es gab sogar, ich glaube, der Anfang vom Ende war, dass Patrick das mit Titus ist halt so ein Skateboard-Guru aus Deutschland. Und mit dem Sohn, mit Julius, hat er das verkauft für eine Kiste Bier und 1% Aktienanteile hat er Copacabana Skateboards rausgebracht, ohne unser Wissen. Von den Gründungsmitgliedern oder Metal Cobra wusste auch nichts davon und er war sauer und
Metal Cobra? Oh Mann,
ja, oder Iron Cobra. Wir hatten alle so Doppelnamen, wie auf dem Kiez das gerne gemacht wird, ne?
Also das waren alles irgendwelche Skater-Jungs.
Ja.
Also was habt ihr als Cobra Cabana gemacht? Euch getroffen?
Ja, man hatte halt in jeder Stadt so seinen Anlaufpunkt. In Bremen hatten wir ein Chapter. In Wiesbaden, in Österreich, Funny Cobra und es gab halt so aufstrebende Tendenzen, dass wir das so deutschlandweit etablieren. Berlin natürlich, so bis in die Großstädte. In Köln ist Koma Cobra gewesen, der da immer noch hoffentlich gesund und munter lebt. Der hat letztens Krebs gehabt und den besiegt. Super Sache. Freut mich immer ungemein, wenn jemand das schafft und ja, wir haben mal zusammengehangen, ne? Einfach so eine Gang, eine Bande von wilden Jungs mit tollen Träumen. Und
aber das ist ja jetzt kein Hauptberuf sozusagen.
Nö, das ist auf jeden Fall, ich bin auch nur noch Hobby-Cobra. Ich war Opa-Cobra und dann hat Patrick mich irgendwann zur Hobby-Cobra gemacht, weil ich zu viel mit Flamingos rumgehangen habe und bei Rambazamba, dem Fanclub hier auf St. Pauli, eingestiegen bin. Fand er alles gar nicht lustig. Das ist,
du hattest deine Eisen überall im Feuer oder wie? Und
du hast ja immer noch. Also wie gesagt, die Copacabana gibt's im Prinzip ein Leben lang. Wir haben auch immer gesagt, Copacabana for life. Das ist nicht nur so eine Sache, die du nur am Wochenende machst oder mal so eine Eintagsfliege, sondern das ist schon eine Lebenseinstellung. Das so. Sei ehrlich zu dir selbst. Also wir hatten schon 7 Regeln und ich glaube, die 7. Regel besagte auch, dass man sich an die Regeln halten muss.
Ja, kriegst du noch zusammen, die Regeln?
Oh, ja, bestimmt. Ich schreibe das mal nieder und gib sie dir. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so tatsächlich...
Ist noch zu früh. Es ist ja auch echt früh am Morgen hier. Ja, absolut.
Und wir trinken nicht mal eine Buddel, sonst heißt das immer auf eine Buddel mit. Ja, wir trinken hier 2 Kannen Tee.
Ja, wir trinken Tee. Hast du noch einen Tee?
Kamille und mein letzter Wille, 3 Promille. Nee, lieber Kamille, klar habe ich noch Kamille.
Danke. Und dann hast du... Aber währenddessen bist du dann Captain Klepto geworden oder was hast du beruflich gemacht?
Ja, wie ich vorhin schon erwähnte, wollte ich ja Bülent für Kleptomanics ins Boot holen. Und dann sagte Pitt, nein, das möchte ich nicht. Der kriegt keine Klamotten, der hat schon Carhartt als Sponsor. Aber du kannst gerne Captain Klepto werden. Und da ich ja eh ein Auto brauchte für den ganzen Turn, den wir durch Europa schippern wollten, habe ich in Kiel Julia kennengelernt, meine Frau. Meine Ex-Frau, könnte man jetzt sagen. Aber ich habe sie auf jeden Fall im Club kennengelernt, weil das Auto, was wir hatten, war so ein Kastenwagen. Und der ist für Capri-Sonne Promotion gefahren, hatte hinten ganz viel Tüten voller Saft drinne und hat mir dann so ein 12er-Pack geschenkt zum Schluss. Und das Auto war nichts, weil es eh nur zwei Sitzplätze hatte. Aber ich hatte viele Capri-Sonnen und bin dann nach in die Disco gegangen.
Mit der Capri-Sonne.
In den Luna Club, und dann habe ich die verteilt und wir hatten uns die in die Brusttasche gesteckt und haben immer so Herzatmung oder Herzbeben nachgespielt mit dem Strohhalm. Ja, und das habe ich ihr auch gestanden, dass mein Herz schneller schlägt, wenn ich sie sehe. Und dies, das, aber ich bin dann morgens aufgewacht ohne Telefonnummer, ohne die Dame an meiner Seite zu haben und mich ein bisschen geärgert wieder über meine Schüchternheit. Dann bin ich zum Bahnhof runter, habe noch im Ex-Lex einen Kaffee getrunken. Wer sitzt am Tisch? Julia mit ihrer Freundin und ihrem Cousin. Und dann habe ich da gleich angebändelt und durfte mit ihr dann sogar als Beifahrer nach Hamburg zurückfahren. Und da haben wir uns für einen Dom verabredet, weil ich hier noch nie auf dem Heiligen Geistfeld in der Achterbahn war. Das haben wir dann gemacht und haben nachher in der Kogge geknutscht. Ist mittlerweile so 15 Jahre her. Kann ich mich gut dran erinnern, weil mir den ganzen Tag schon im Kopf rumspukt, dass Mathilde heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal nach Bergstedt raus. Hallo Mathilda. Herzlichen Glückwunsch zum 14. Geburtstag. Bin immer für dich da. Dein Papa.
Mhm. Jo. Süß. Süß. Deine, ne? Kleine, ne?
Ach so, das ist noch viel länger her, weil die große Emily ist, die wird jetzt 18. Also muss das so 19 Jahre her sein.
Ja, verdammt lange Zeit.
Mhm. Ja, super, super Eltern hat die Julia.
Großartig. Okay, du bist nicht gleich rausgeflogen.
Nee, gar nicht. Ja, aber immerhin habe ich noch ein Auto gekauft, auch bei Onkel Chidos in Münster. Der hat uns für 1 Euro ein Auto verkauft, was tauglich gewesen wäre für die Tür. Bülent, der, glaube ich, bis dahin noch Skyrocking Cobra hieß, weil er einen Scirocco gefahren hat, wurde dann zu Gypsy Cobra, weil er alleine nach Barcelona geflüchtet ist mit dem Fluchtmobil. Und ich hoffe mal, er hat es für mehr verkauft als 1 Euro in Barcelona. Ich glaube, das Auto kam nicht wieder zurück. Aber er ist dann bestimmt 3 Jahre in Barcelona geblieben.
Sonst. Also diese Tour hast du dann nicht mitgemacht?
Nee.
Du bist dann in Saarsül geblieben.
Den Schwanz eingezogen, könnte man sagen. Ne? Oder den andersweitig benutzt und irgendwie die Schlange ist in Saase geblieben. Ja, ich glaube, ein paar Monate später war Julia schwanger und wir haben dann weiter zusammengehalten und haben das Haus von ihrem Opa uns umgebastelt und ja, ich bin da Familienmitglied geworden. Familie Strohmann. Vorher hieß ich nämlich Timo Werner. So nämlich.
Ah, du hast den Namen deiner Frau angenommen.
Ja, ich nehme ja gern andere Namen an. Der Strohmann passte mir sehr gut ins Spiel.
Opi.
Opi.
Der Opi Strohmann. Also, und dann aber beruflich, oder ist das eher Hobby Captain Klepto gewesen und beruflich hast du was ganz anderes
gemacht? Nee, ich war dann tatsächlich mal 2 Jahre fest angestellt bei Klepto. Und wir haben halt unsere Deutschlandtour gemacht mit dem Film, dem ich dann auch ja nicht berühmt wurde, aber ich habe halt viel Leserpost beantwortet, das war immer so mein Markenzeichen. Habe auch jetzt in der Monster Skateboard Magazin eine Seite, wo man mir digitale Post schicken kann. E-Mails heißt das, ne? Mhm. So eine E-Mail-Adresse habe ich da. Ich habe die noch nie aufgerufen. Ich kann dir das Bild nachher mal zeigen. Ist eigentlich ganz schön, auch am Hafen entstanden. Und es gibt's wieder als Print. Super Sache. Kauft keiner, weiß auch keiner, dass es das gibt. Ich wusste es selber auch nicht, dass die Zeitschrift rauskam, bis ich dann irgendwo bei Ritschi im Laden vorbeikam. Auf einmal lag die da nach über 3-4 Jahren keine Unterhaltung mehr im Supermarktregal. Früher gab es, glaube ich, 4 Skateboard-Magazine, die ich mir immer in Bahnhöfen oder Tankstellen gekauft habe oder nur mal durchgeblättert oder im Skateboardladen. natürlich auch angeboten habe, die da zu verkaufen. Ich glaube, mittlerweile gibt es im deutschsprachigen was, es gibt nur noch so Umsonstmagazine, die du da mitnehmen kannst. Aber so, es kauft eigentlich keiner mehr Zeitschriften, habe ich so den Verdacht.
Die Branche ist ein wenig...
Hat zu knabbern.
Ja, hat zu knabbern. Ja. Aber als Captain Klepto durch, ich habe gesehen, also leider konnte ich das Video nicht aufrufen. Du hast eine Astra-Werbung gemacht und da warst du ein Ei. Mhm. Wie ist das denn dazu gekommen?
Ja, ich saß aufs Klo, habe ein Ei gelegt und dann rief eine Nummer an, die ich nicht kannte. Das war in der Fischauktionshalle, wo ich lange gearbeitet habe. Und wir meinten, ja, hier Astra, irgend so eine Werbeagentur. So, Astra-Werbung fand ich immer super, habe ich ja gleich gesagt, weil die haben immer eine gewisse Komik da drinne und irgendwie so Andeutung und dies, das. Ich so, ja, finde ich cool. Und dann sollte das zu Ostern rauskommen, hat sie mir erzählt. So ein Wettrennen zwischen Huhn und Ei. Und natürlich ist dann die Frage zum Schluss, wer war zuerst da? Da habe ich gleich gesagt, ich möchte das Ei sein. So. Ja, und dann kam das auch dazu. Und das, dann kam eins zum anderen, habe ich halt Uke kennengelernt. Über den könnt ihr das Video immer noch sehen. Rocket Beans heißt, glaube ich, der Internetvertreiber hier in Hamburg. Irgendwie so ein Internet-Videokrams, wo sie viel über Videospiele machen. Und Uke ist halt einer, der ist Professor für Videospiele, sag ich immer. Der unterrichtet in Berlin und die bringen Spiele raus, wie er möchte oder nicht, wie er möchte. Auf jeden Fall wollte Fraktus einmal ein Spiel machen, wo ich dann auch den Strunk kennengelernt habe, der mir mein Videospiel vermiest hat, was sie dann rausbringen wollten. Ich sollte den Endgegner knacken und war kurz davor, nachdem ich 2 Tage den Apparat durchgedaddelt habe. Und dann kommt er ins Bild, versteckt die Mark unter seinem Cowboystiefel. Die wollte ich nachschmeißen, weil ich halt den Endgegner besiegen muss, um zu sehen, was nach dem 300. Level kommt, was für Nirvana mich erwartet und ich es endlich geschafft habe. Und dann musste ich heulend zusammenbrechen vor dem Daddelautomaten. Und der Heinz, ist von dann gezogen, hat dann weiter berichtet, wie das Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber es ging darum, halt jede Menge Pillen zu futtern, Joints zu rauchen, irgendwie so Pac-Man-mäßig, bloß dass du dich irgendwie durch die Gegend geknabbert hast mit Genussmitteln. Und dann, ja, war unklar, was danach passiert, wenn du das Spiel durchspielst. Und da kam natürlich nichts, meint er.
Ja, toll.
Was soll das?
Ne? Ja, super.
Ja, und so kommt eins zum anderen.
Aber du warst das Ei.
Ich war das Ei. Wir mussten 12 Stunden durch Hamburg rennen. Begonnen morgens um 7 an der längsten Rolltreppe Hamburgs an den Messehallen. Die mussten wir bergauf laufen, also gegen den Strom, mit dem blöden Kostüm, wo du nicht deine Füße siehst. Und dann lauf mal so eine Treppe hoch, wo du fast in Stolpern gerätst. Und Ende vom Lied, nichts davon ist im Video zu sehen. Von diesem halbstündigen Marathon immer wieder die Treppe hochlaufen. Oh, und wahrscheinlich, der Kameramann musste ja auch mitlaufen, hatte noch nicht so eine High-End-Halterung, dass er da irgendwie wackelfrei hochkam. Das ist meine Vermutung, ich habe das nie hinterfragt. Aber witzig ist halt die Szene, wo das Huhn, eigentlich ist es der Hahn, ist gar kein Huhn, weil das ist eher so ein männliches Huhn. Der Hahn steigt in die U-Bahn ein und ich komme nicht hinterher ran. Das Ei bleibt vor der Tür und eigentlich ist der Hahn weg. Hat mich abgehängt. Und dann stand auf einmal Uke alleine in dieser vollbesetzten U-Bahn als Hahn verkleidet und durchgefeierte Leute vom Kiez gucken ihn nur an, so, was will der Hahn in der U-Bahn? Der hat auch irgendwas Dreck am Stecken oder irgendwie kommt er vom Junggesellenabschied. Und Uke musste halt immer die eine Station dann bis zum Schlumpf fahren, zurückkommen. Und wir hatten alle keine Genehmigung, oder dieses Filmteam hat sich auch nicht gekümmert, glaube ich, für eine Genehmigung da unten drehen zu dürfen. Das haben sie einfach gemacht. Wir wurden auch einmal kontrolliert, aber das war halt nur, ob wir eine Bahnsteigkarte haben. Die haben sie uns dann gnädigerweise noch gegeben. Aber sonst saßen da auch 2 Durchgefeierte auf der Bank eingeschlafen. Die haben ab und zu mal, der eine hat ab und zu die Augen aufgemacht, auch nur so Kopf geschüttelt, uns angeschaut, wie wir da rumturteln. Ja, aber das war nur der Anfang, ne? Wir sind einmal quer durchs Leben gezogen. Das Beste war auch, wie wir vom Waschcenter vorbeilaufen, Schuss aus dem Waschcenter Richtung Davidwache laufen Und dann komischerweise, eigentlich laufen wir in der Davidwache, noch am Laufen. Nächstes Bild ist, wie ich auf dem Skateboard stehe und hinter Uke hinterher ras. Er mit einem kleinen Scooter, so ein Roller vom Filmteam. Alle haben sich Sorgen um mich gemacht, ob ich den Skateboard fahre, ob ich das hinkriege. Ich so, ja, ich kriege das schon hin. Ich sehe zwar meine Füße immer noch nicht. Was auch nervt, wenn du nicht weißt, wo du so auf dem Brett stehst, aber du fühlst es ja. Und wenn du erstmal ins Rollen kommst, dann ergibt sich das. Aber wir mussten halt beim Burger King so hoch. Nur eine ganz kleine Fuge vom Kantstein. Und Uke fällt hin, weil sich keiner Sorgen gemacht hat, dass er diesen Roller nicht fahren kann. Aber die Rolle war halt so klein und ist dann gestürzt. Und ich kichernerweise um diesen Lokulus rumgefahren, um die Würstchenbude und sehe ihn nur so, oha, das ist doch gar nicht so witzig. Der blutet sogar und hat den richtigen Cut unten am Kinn, die Brille kaputt, die Hände aufgeschürft.
Oh nein!
Hat sich dann bei Burger King hingesetzt, das untersuchen lassen von Cecily, die uns die Kostüme gebaut hat. Und da meinte ich nur so, ja, geht bitte rüber zum Kentucky Fried Chicken. So ein Huhn beim Burger King ist nicht gern gesehen. Ich würde bei Kentucky Fried Chicken mal anklopfen. Und dann, ja, man musste dann auch weiter wirklich ins Krankenhaus kurz genäht werden.
Oh je, aber du bist ja auch nicht ohne Verletzung da rausgegangen, ne? Das Ei hat dich aufgeschubbert.
Ach, das habe ich vorhin schon erwähnt. Ja, ich hab so weiche Kniekehlen und das Kostüm hat so ein bisschen eine harte Kante gezeigt. Und dann gegen Nachmittag, wir haben ja wirklich 12 Stunden gedreht und irgendwann bei, ja, ich glaube, die Werbeagentur Philipp Kornche oder irgendwie sowas, die haben Paternoster, da sind wir Paternoster gefahren. Und da habe ich dann den Mädels gesagt, dass mir das echt schubbert an den Kniekehlen, ob die nicht irgendeine Salbe haben. Und dann haben sie da BB-Creme drauf gemacht oder irgendwas. Dann fühlte ich mich echt wie so ein Rockstar, der sich da hinlegt und die Mädchen schmieren dir die Kniekehlen ein. Aber hat nicht geholfen. Ich hätte es halt schon viel früher machen müssen, da irgendwie eine Rettungsmaßnahme einsteigen. Oder
das, aber hat sich ja irgendwie trotzdem gelohnt, oder?
Also ja, auf jeden
allein
Fall.
Allein dieses Foto,
du mega, als ich hatte so viel Astra im Carport wie noch nie zuvor. Ich habe bestimmt 10 Kisten Astra geschenkt bekommen.
Ja, guck mal.
Ganz stark, ne? Und, ja, dann, und die Kostüme gibt's immer noch. Bei Cecily liegen die auf dem Dachboden. Dann sind wir nämlich 1 oder 2 Jahre später zu Ostern, habe ich mir gewünscht, nochmal ein paar Astra, den aus dem Kreuz zu leiern. Und dann sind wir über den Dom gegangen zu Ostern als Huhn und Ei. Und alle haben uns fotografiert oder wollten ein Foto mit uns und wir sind mit dem Riesenrad gefahren. Mir ist die Kapitänsmütze von ganz oben weggeweht. Die hat ein kleiner Junge mir wieder besorgt. Ich habe ihm, glaube ich, gebrannte Mandeln dafür gegeben oder irgendwie sowas. War echt drollig. War richtig schön. Kleinen Kiezrundgang gemacht als Huhn und Ei für St. Pauli Tourist Office. Da haben wir uns halt einfach ein paar Leute rangeholt, die Bock auf uns hatten. Und dann haben wir denen unsere Tour nochmal gezeigt, wo wir langgezogen sind, was wir gemacht haben bei Park Fiction irgendwie. Da hatte Uke auf einmal ein kleines Motorrad oder ein Moped, irgendwie eine 50er. Und ich bin mit dem Skateboard hinter ihm her. Es war ja immer eine Verfolgungsjagd. Ich weiß noch nicht, ob das Hahn immer vorne war und ich ihm hinterher ran war oder ob ich auch mal so die Führungsrolle übernommen habe und das. Doch, ja. Ich bin auf jeden Fall die Hafentreppe runtergerannt und er ist hinter mir her. Das sieht man halt wirklich bei rocketbeans.de. Da gibt's so ein 11 Minuten Making-of, wo halt auch die Szene dargestellt wird, wie er auf die Fresse fällt. Deswegen haben sie es, glaube ich, eigentlich auch nur gemacht. Es wurde halt so derbe geschnitten.
Das werde ich mir auf jeden Fall hiernach nochmal unbedingt geben müssen. Eine große Sache, die du auch als Captain Klepto gemacht hast, war die Gestaltung von Hotelzimmern.
Oh ja.
Bretterbude in Heiligenhafen und Pyjama-Hotel hier auf der Reeperbahn. Da hast du mehrere Zimmer designt.
Ja.
Aber du bist ja gar kein...
Doch, ich bin Designer.
Ja?
Designer-Mutter. Kann ja richtig gut. Nee, ich mach gern so. Ja, ich richte ja auch gern mein Zimmer wohnlich ein oder hänge mir Bilder auf, die mir gefallen. Und es ist schon eine tolle Nummer, so... Wenn dich jemand fragt, möchtest du nicht so ein Zimmer gestalten?
Aber wie kommen die darauf, dass du als Galionsfigur eines Modelabels dann Zimmer gestaltest?
Gute Frage. Ich glaube, das hat er auch nur gemacht. Der Stefan, der hat Pitt im Fahrstuhl getroffen, der hat auch in der Wendenstraße, wo Kleplo sein Lager hat, irgendwas am Wickeln. Ich Ich glaube, der macht auf der Alster so ein Bootsverleih und eine Kneipe noch mit nebenbei. Hat auf jeden Fall so ein Auto, wo dann irgendwie dran steht. Irgendwas mit Maritimitäten. Und Pitt hat ihn gefragt, ob er nicht ein Boot hätte, weil wir eine Werbung machen wollten auf der Alster. Mit mir mal wieder als Captain an der Pinne und ein paar Klamotten präsentieren auf dem Schiff. Und dann meinte Stefan, ja, hab ich, aber ihr habt doch auch einen Captain, hat der nicht Lust, Zimmer zu gestalten? Ja, kann ich ja nicht mehr als Jo sagen, ne? Aber da muss ich ja zusagen. Als ich das hörte, dann habe ich mir das angeguckt, das Zimmer, was ich gestalten sollte, waren ja auch andere Straßenkünstler mit bei, die schon Zimmer gestaltet haben. Sogar Kalle Schwensen hat, glaube ich, ein Zimmer mit. Ich denke mal nicht, dass er dasselbe Hand angelegt hat, aber er hat er machen lassen. Oder unten im Frühstücksbereich ist, glaube ich, sein Zimmer. So kenne ich das. Und dann hängt er als Kulisse Udo Lindenberg, Jan Delay und so ein paar. Hans Albers wahrscheinlich auch, so als Silhouette. Und hat halt so derbe auf Hamburg gemacht. Ich fand das auch super und habe mir das Zimmer angeschaut. Das wollte ich auf jeden Fall als Kajüte gestalten, dachte ich mir gleich so an Schiff und Captain, ja, oh, dann macht er eine Kajüte da rein. Und dann, aber auf dem Flur waren halt noch drei Zimmer zusätzlich. Und dann meinte ich gleich, ey, lass doch hier sowieso, wenn ich da einen Durchgang gestalte, auf der anderen Seite auch die Tür spiegeln. Und dann kann man da, es war halt wie so ein Schiffsdurchgang, so ein Shot mit das Rädchen da dran oder der Türöffner war vom Bobbycar das Lenkrad mit der Hupe. So konnte man dann die Tür angeblich aufmachen. Natürlich ging sie nicht auf, aber die Hupe ging noch. Und wir haben uns in der Kombüse getroffen, neben der Kogge. Damals gab es die Kogge auch noch, das Rockhotel oder die Kneipe mit Hotel da über ein paar Zimmer. Und Kombüse, mexikanische Seemannskost, kennst du bestimmt. Liegt mir ja immer sehr am Herzen und im Magen. Mache ich nämlich richtig gerne, so mexikanisch und dann am liebsten Fischburrito. Ich habe mit Fennel immer mal geschnackt, Fischburrito, dies, das. Wäre lecker, haben wir nicht hingekriegt, aber das Interieur bei ihm sieht halt so aus wie im Schiff, ist alles nur Fake. Und dann habe ich mich mit den Jungs getroffen da, mit Stefan und seiner Frau, seiner Brosche, hörst du ja so gerne, ne? Ich glaube, die sind ja auch nicht Brosche, mehr zusammen. Ich, ja. Und dem Sohn. Genau, nachher saß ich mit dem Sohn alleine am Tisch, weil die beiden auch dem Nikotinlaster verfallen sind und vor der Tür eine geraucht haben. Da habe ich ihm auch so ein bisschen erzählt. Wir sind beide Fisch vom Sternzeichen. Man muss auch mal gegen den Strom schwimmen und sich nicht immer nur treiben lassen. Und oh, so ein paar Lebensweisheiten mit auf den Weg gegeben. Mach's mit, mach's nach, mach's besser. Ja, auf jeden Fall hatte ich den Job, weil sieht ja super aus da drinnen. Und wenn seine polnischen Schreinerleute das für wenig Geld nachgestalten können, dann komme ich da gerne dazu. Ich hatte, glaube ich, ein Budget von 300 Euro für alles.
Oh.
Und dann hat Klepto ein bisschen was dazu gegeben, Tapeten.
Ja. Der ist ja echt lustig geworden, also sieht super aus. Aber
ja, es sah lustig aus. Also das Letzte, was ich gehört habe, ich war vor einem Jahr oder so da und wollte mal wieder ein Zimmer für Freunde mieten. Und dann sagte mir, die gibt's gar nicht mehr. Und da war ich so, oh, am Boden, nicht am Boden zerstört. So, klar ist der Wandel irgendwie gegeben. Und Stefan hat das, glaube ich, alles während der Corona-Zeit, als keine Gäste da waren, alle Zimmer nochmal überholen lassen. Was wohl auch nötig war, weil ich es gehört habe aus der Kajüte, da war mal irgendwie ein englischer Junggesellenabschied und die hatten nachher eine Rechnung von 1500 Euro, weil die alles kaputt gemacht haben. Und dann habe ich nochmal ein paar Sachen neu arrangiert und ja, das war aber immer schön, da zu schlafen.
Das gibt's dann auch, ja.
Genau, und darüber kam dann auch der Kontakt zur Bretterbude in Heiligenhafen. Vor, ich glaube, 7 Jahren habe ich da das Zimmer gestalten dürfen. Da hat er halt auch Viva Con Aqua ein Zimmer, Fritz Cola, so diverse Werbepartner. St. Pauli hatte da ein Zimmer, wurde von Jägermeister ausgebotet. Es gibt kein St. Pauli-Zimmer mehr. Es gibt jetzt die Jägermeister-Zimmer, wer es braucht. Toll. Also.
Ist ja super.
Ja, ist ganz toll.
Also in der Bretterbude bist du noch.
Und das kommt dieses Jahr sogar noch in Büsum. Ich war jetzt am Wochenende in Büsum Da darf ich auch eins gestalten. Das mache ich eher als Captain Future, als Captain Klepto. Da wollte ich meine ganzen Star Wars Raumschiffe mal unterbringen, die bei meiner Mutter noch rumschweben in Umzugskartons, ihr Dasein fristen. Da wollte ich so ein bisschen mehr auf Space und.
Ja, du bist Star Wars Fan, ne? Ich hab mir hier, du wurdest Ponda Baba genannt. Ponda Baba musste ich mir erstmal im Internet angucken, wer das denn nun war, weil ich da nicht so die Ahnung habe. Das ist ja so ein richtig hässlicher Vogel, ja, dem da sowas aus dem Gesicht hängt. Was
mit der orangen Decke, das hat eigentlich nur mit der orangen Decke zu tun, die ich mir auf irgendeiner Party übergestreift habe. Und dann meinte Lars zu mir, dass ich aussehe wie Ponda Baba mit der orangenen Decke, weil wenn du genau da hinguckst in dem vierten Teil von Star Wars, Eine neue Hoffnung, wo, ich glaube, da wird Ponda Baba auch der Arm abgeschlagen von Obi-Wan Kenobi in der Kantina, wo sie reinkommen, diese Kneipe, wo Droiden nicht erwünscht sind und es gleich Zoff gibt an der Bar. Da ist Ponda Baba auf jeden Fall. Da hat er seine Hauptrolle.
Okay, du hast dir das aber nicht selber ausgesucht, dieser hässliche Vogel zu sein. Das wurde dir sozusagen angedichtet.
Ich fand ihn auch gar nicht hässlich. Also ich fand Ponda Baba ist ein wohlklingender Name.
Ja, aber so. Diese Figur sieht ja, die Figur. Eklig aus. Was hängt dem denn da aus dem Gesicht,
bitte? Ja, die haben alle so komische
Fratzen.
Ne? Nee, schön ist das nicht. Aber nee. Die orangene Decke war es, nicht das Gesicht.
Okay, es beruhigt mich.
Ich habe mich dann auch umoperieren lassen. Jetzt habe ich diesen komischen Schnabel weg. Nein, natürlich war es wegen meiner schiefen Nase. Ich bin auch mal ganz schlau meine Nase gebrochen in Schweden. Auch wieder mit Ole und Helge, meine Blutsbrüder aus Kiel. Mit denen Urlaub gemacht in Schweden. Nicht jeden Tag angeln. Das kam, glaube ich, nach dem Nasenbruch. Da haben wir angefangen zu angeln. Jeden Tag Schwimmbad. Und ich bin hinterhergesprungen ins Nichtschwimmerbecken mit einer Bombe und leider nicht auf den Arm gelandet, wie Ole, der hat das nämlich vorgemacht. Hab die Arme auseinandergenommen, bin auf der Nase gelandet, in dem 1,20 Meter tiefen Becken und hatte dann die derbe schiefe Nase, Schlüsselbein so ein bisschen angeknackst, aber schlimmer war halt die Nase, die komplett schief im Gesicht hing. Dann mussten wir erstmal zurückfahren mit dem Fahrrad, so 7 Kilometer, bis zu der Hütte, wo wir waren, gab es natürlich keine Telefone, das war auch Mitte 90. Und der Gerd, der Freund von Oles Mutter Heidi, meinte zu mir, kriegst du Luft durch die Nase? Ich so, ja, geht eigentlich. Ja, dann können wir das auch so lassen. Da macht man jetzt eh nichts. Und ich so stand vorm Spiegel und denke so, nee, bitte nicht so lassen, die ist echt derbe schief. Und dann hat er Erbarmen gezeigt und wir sind ins Krankenhaus gefahren, nochmal 60 Kilometer. Da wurde sie mir zurückgebrochen und dann habe ich ein Eis bekommen. Weiß ich noch. Da war nämlich eigentlich Süßigkeitenverbot.
Also heißt, so schief finde ich sie jetzt gar nicht.
Nee, ich habe sie mir danach nochmal gebrochen auf einer Wassarrutsche im Ostharz, im Wassersleben. Da bin ich im Stehen die Wasserrutsche runtergerutscht, weil da so ein kleiner Junge zu mir meinte, das wäre auch ganz lustig. Im Stehen die kurze Rutsche runterzurutschen, die war so 5 Meter lang, hatte einen Wobbel in der Mitte und der hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht. Und dann bin ich einmal kurz aufgedippt. Am Ende der Rutsche hat mir noch 2 Zähne abfrisiert. Und ja, die Nase nochmal in die andere Richtung gebrochen und war sie wieder noch schiefer als vorher. Aber deswegen höre ich mich auch ein bisschen an wie Jan Delay, so durch die Nase immer. Ich kriege durch das eine Nase noch recht wenig Luft. Und deswegen ist das so ein bisschen
ja Sachen.
Nasal geprägt.
Ja, aber wenn man so einen Blödsinn macht, ne?
Ja.
Dann muss man da jetzt wohl mit der schiefen Nase leben.
Ist nicht so schlimm.
Nee, also finde ich jetzt auch nicht.
Nö.
Aber nochmal zurück, was machst du jetzt hauptberuflich?
Jetzt also, könnt ihr mich gleich mitnehmen zu Hanno Richter, meinem Freund aus der Schule, aus Kiel. Integrierte Gesamtschule Fiddle Earth, da haben wir nämlich zusammen die Schulbank gedrückt. Er ist ja nach der 10. abgegangen, hat Tischler gelernt und macht seit 20 Jahren Bühnen, Messe und Kulissenbau hier in Hamburg. Und da haben wir uns vor ein paar Jahren hier im Fiddle getroffen. Und waren so ganz entzückt voneinander, mal wieder sich zu sehen. Und hat er mir erzählt, dass er für Karl May in Bad Segeberg ja die Wild-Western-Spiele gestaltet. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, wenn du da mal einen Job frei hast, dann sag bitte Bescheid, da würde ich gerne mal hin, weil das für mich auch so ein Kindheitstrauma ist, da immer im Sommer hinzufahren, wunderbar, mir das anzuschauen. Wenn ich da mal was mitbasteln darf, dann würde ich das gerne machen. Und das hat dies Frühjahr dann ja, Früchte getragen.
Und jetzt machst du Kulissen für Karl jetzt, May.
Ja, für Karl May ist ja immer nur dann temporär. Da fängst du im April, Mai an. Im Juni sind, glaube ich, die Proben. Hätte ich auch nie gedacht, dass die Pferde dann natürlich auch so schieß- und feuersicher sein müssen. Ne? Dass sie auch mit den Pferden so viel proben. Dass das spezielle Stuntpferde sind. Ich habe nur die Stuntmänner beobachtet, aber die Pferde, die sind auch so Stuntpferde. Die müssen das abkönnen, das wilde Geballer und...
Und du bist ja auch gelernter Tischler, ne?
Sowas, ja.
Sowas. Also ja.
Also so Hobby-Tischler, ne? Ich kann auch Zimmermann, ich kann auch so gröbere Sachen und Zahntechnik. Und seit Neuestem auch. Zahntechnik, ja. Meine Eltern wollten ja unbedingt, dass ich mal was Ordentliches mache. Und dann habe ich mich zum Zahntechnik-Ausbildung verschrieben.
Hast du gemacht?
Habe ich gemacht, 4 Jahre.
Aber wie viele Ausbildungen hast du denn gemacht?
Ich bin immer noch auf der Suche. Ich möchte jetzt Koch werden. Meine nächste Ausbildung wird dann Koch-Smoothie. Auch auf der Atlantikpassage. Ich würde gerne mal einmal, also falls das jemand hört, falls hier jemand braucht, ich würde gerne Smoothie so als Praktikum machen. Einmal über den Atlantik. Da bin ich gern für zu haben. Ruft mich an.
Unglaublich, dass du, also es nimmt kein Ende. Du probierst und machst mal dies, machst mal das. Das, was ja, dir Spaß genau. macht.
Unbedingt. Immer am Ball bleiben. Ne? Also wie ich schon sagte, mach's mit, mach's nach, mach's besser. Ankommen, unterkommen, weiterkommen. So, immer auf der Reise. Und nach dem Weg, der vor dir liegt, frag die, die dir entgegenkommen. Das war nicht von mir der Spruch. Auch mal gelesen.
Also so richtig ankommen ist nichts für dich. Eher so Reise.
Ja, und dann so weiterkommen. Ne? Also so richtig ankommen, weiß nicht, ist man ja nie. Man will ja immer, man ist auch immer auf der Suche nach dem Juwel, nach, weiß ich auch nicht, der Sternschnuppe. Hanno hatte nämlich gestern Morgen, wir fahren auch gern zusammen zur Arbeit, hat gestern Morgen eine Sternschnuppe gesehen und die ist an mir vorbeigeflogen. Hätte ich auch gern gesehen, aber die war mega groß. Ich habe eher vermutet, dass die Russen kommen oder irgendwas Schlimmeres da am Himmel runterprasselt.
Aber du hast ja auch lange Zeit jetzt wirklich, warst du nicht so auf Reise, sondern hast in einem Reihenhaus in Bergstedt mit deiner Frau und deinen beiden Töchtern gelebt.
Ja, aber das war ja auch so eine Reise. Also, dass wir halt unseren Töchtern was hinterlassen möchten, wenn wir nicht mehr sind. Ne? Dass wir denen was aufbauen, so kenne ich das so von meinen Eltern. Schaffe, Häusle baue und das wäre doch sinnvoll, nicht nur Miete zu zahlen, sondern sich irgendwas abzustottern, was dann irgendwann mal deins ist. So, das war die Intention da drinne, dass wir da irgendwas was schaffen.
Aber jetzt lebst du hier mitten auf dem Kiez, im John-Lennon-Haus, wie du schon erzählt hast.
Ja, in der Jägerpassage. Also wie gesagt, John-Lennon-Haus, wenn ich immer übertrieben, haben die so...
Naja, gibt auf jeden Fall das Foto.
Es gibt eine Tür, wo er vorstand. Aber er war, glaube ich, nie im Haus drin. Oder vielleicht hat er hier irgendwo auch mal so eine Liaison gehabt. Ne?
Ja,
so ein Techtelmechtel.
Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wohnst du nicht mehr in Bergstedt, in dem Reihenhaus.
Genau. Ich habe den Schlüssel abgegeben.
Ja.
Ja.
Und jetzt wohnst du hier in einem, ihr seid ein Wohnprojekt. Wir sitzen hier in eurer, wie nanntest du es, Gemeinschaftsküche ist es ja nicht.
Ja, es ist die Volksküche. Also jeden Freitag machen hier die Volksküche Kids, Essen für alle und gegen Spende. Und man kann hier das halt auch im Plenum beantragen, eine Feier zu machen. Und es ist eigentlich komplikationslos. Ne? Du hast hier so ein DJ-Pult, eine Bar, die ehemalige Landgangbar, die es hier mal gab, von Paul und Biester, haben wir hier wieder ein bisschen integriert. Jo, Platz für alle, man kann kickern, man kann darten, man kann Tischtennis spielen, draußen Feuer machen, alles schon gemacht.
Also ihr seid eine sehr große WG, ja? Es gibt so Gemeinschaftsräume und es gibt dann, jeder hat aber eine eigene Wohnung, weil hier im Flur habe ich gesehen, da gehen halt...
Ja, es gibt den Ost- und Westflügel, dann gibt es unten eine Gemeinschaftsdusche, ganz oben gibt es auch eine Gemeinschaftsküche und noch ein Bad, weil viele Wohnungen hier kein eigenes Badezimmer haben, haben wir so Gemeinschaftsräume. Es gibt unten eine Tischlerwerkstatt, es gibt einen Proberaum und ja, es ist einfach ein tolles Projekt mit bezahlbarem Wohnraum noch. Ne? wenn das jetzt nicht alles total schief geht, dann werden wir hier auch noch die nächsten 20 Jahre relativ günstig wohnen. Und
was sind das für Leute? Was eint euch hier?
Was eint uns hier? Gute Frage. Was? Ja.
Naja, ich meine, das ist ja nun ein anderes Leben als Reinhausberg steht, ne? Hier jetzt hinzuziehen und in so ein richtiges Wohnprojekt rein. Also ich muss auch sagen, ich war überrascht, als wir reingekommen sind, weil sowas habe ich gar nicht auf der Mappe gehabt. Das ist das.
Ja, ist in selten der Form geworden, sowas, ne? Finde ich auch. Also es wäre halt noch viel schöner, wäre ich vorher dazu gestoßen. Es gibt seit Mitte der 90er, Anfang der 90er haben sie das Haus besetzt, dann selber kernsaniert und dann gab es hier bestimmt mal wilde Feten und Orgien und irgendwie viel Haut zu zeigen oder einfach eine Gemeinschaftlichkeit, die man so jetzt nicht mehr kennt, weil irgendwie diesem Virus, was umgeht, ist das ja gar nicht mehr gang und gäbe, dass du dich irgendwie so treffen kannst. Wir hatten dann auch während des Lockdowns hier, deswegen ist das Fenster, glaube ich, auch immer noch zugehangen, weil die Nachbarn hier einfach dann reingeleuchtet haben, weil die genervt waren, dass mal wieder Lärm ist aus irgendeinem Fenster, wo wir uns hier einfach nur getroffen haben, jeden Dienstag Toast Hawaii Tuesday gemacht haben, immer jeden Tuesday irgendwas mit Tee. Tortellini, Tortilla, Transsilvanien, immer alles mit Tee. Tzatziki, kann man auch mit Tee schreiben. Und haben dann einfach hier ein bisschen zusammen gekocht, zusammen Musik gehört und dann war auch gegen Mitternacht Schluss, aber es war den Leuten von gegenüber auch schon zu laut, zu lang. Und klar hattest du immer Angst. Wir haben hier so uns in der Gemeinschaft getroffen, die nicht verantwortlich, doch verantwortlich schon, aber es war nicht vereinbar mit den Regeln, die sie uns da aufdoktriert haben, dass man sich nur noch mit 5 Leuten treffen darf und noch ein Zugeheirateter darf denn auch anwesend sein oder auf Klo sitzen.
Na, ihr seid ja Mitbewohner. Also
ja, das ging schon irgendwie oder dann durftest du nachts auch nicht raus und wir haben unseren Hund namens Freiheit gesucht, war unsere Ausrede, als Lutz und ich dann von Cecily zurückkamen über den Kiez, haben wir immer so getan, dass wir ein Hund entlaufen ist, der Freiheit heißt. So, das wäre unsere Ausrede gewesen, hätte uns jemand angeschwärzt. Und klar waren irgendwie noch ein paar Nachteulen unterwegs, aber der eine hat so getan, als wenn er joggt, der andere auf der Suche nach einer Pfandflasche, die es gar nicht mehr gab zu der Zeit, weil keiner welche ausgesetzt
hat. Habt ihr auch irgendwie so politische Treffen oder sowas? Also so das Haus, das hat mich so ein bisschen an Hafenstraße
erinnert. Ja, das gibt's definitiv. Da bin ich aber raus. Ich bin so Politik. Verweigerer, glaube ich. Oder ich mache schon ein bisschen was, aber ich gucke mir keine Nachrichten an.
Na, du trägst aber eine Kette, auf der, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, unter deinem Shirt alles allen steht.
Genau, das wäre schön. Ne? Das kommt aus dem Gängeviertel, das Motto, und so Gleichteiler und einfach ein bisschen was zurückgeben. Ne? So habe ich mich ja auch mal gesehen. Was würde Captain Klepto machen, wenn er 1 Million Mark kriegt? Wurde mir mal gestellt die Frage, habe ich gesagt, ja, ich würde alles nehmen und alles verteilen. So, klar, würde ich nicht machen. Ich würde auch viel meinen Kindern geben, meiner Familie einfach so. Oder, aber ich würde das auch schon guten Zwecken zukommen lassen. Das ist auch das Schöne, dass wir uns als Fußballfanclub Rambazamba einbringen in diese Viva Con Aqua Wassergeschichte, die Benny Adrian gegründet hatte. Waren wir in Miami, in Los Angeles, am Millerntor, zu jeder Millerntor-Galerie präsentieren wir da die Kaffeestation in der Südkurve als Kritique, als Ausschank für Cocktails, für Kunst und Spenden.
Ja, du bist, dazu muss man sagen, du bist bei der Fangruppe Rambazamba des FC St. Pauli dabei. Mhm. Seit wann machst du das? Seit wann bist du da reingeraten?
Oh, den Fanclub gibt's seit 2010. Und die haben sich in Bremen gegründet auf einer Auswärtsfahrt und haben einfach gesagt, so, ey, nun lass mal richtig Rambazamba machen für unseren Verein. So. Und dann auf der Rückfahrt so, ey, dann lass auch gleich so einen Rambazamba-Fanclub gründen. Und dann waren das so 5 Leute und mittlerweile sind es 15 Leute, unter anderem 2 Kanalraten aus Rendsburg. Die haben ja alle ganz drollige Namen da, die Fanclubs. Ja, da gehört Halbe Lunge dazu. Und Sönke, unser Präsident.
Das hast du den Namen schon wieder gesagt.
Habe ich schon wieder. Ne? Mann. Muss auch verewigt werden. Den wünsche ich mir auch als nächstes Podcast. Präsidenten. Und ich bin dann dazu gerasselt, als mir Dennis Stöcker Stereo, mein Manager von Klepto, gesagt hat, komm doch einfach mal mit ins Stadion, nachdem er jeden Montagmorgen ins Büro reinkommt und S-A-N-K-T-P-A-U-L-I singt. Und ich denke so, was ist dieses S-A-N-K-T-P-A-U-L-I? Das hat eine halbe Stunde gedauert, dann kam ich drauf, ach so, St. Pauli. Und so diverse andere Hymnen und Melodien da immer am Zelebrieren. Komm doch einfach mal mit ins Stadion. Habe ich dann gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir noch meine Fahne gemalt, weil es von Klepto eine Bettwäsche gab mit Captain Klepto auf Turn. Habe mir gewünscht, jemand aus der Haupt möge ein Foto machen, wie ich die Fahne wedel, die ich mir vorher selbst gemalt habe. Auf einer Tischdecke mit dem Besenstiel zusammengetackert, hingefahren, Piratenhut auf, so voll aufgeregt, das erste Mal St. Pauli. Stehe in der Südkurve, kannst kaum ein Bier halten, geschweige denn trinken, dann noch die Fahne schwenken, wenn neben dir jemand eine 5 Meter Blockfahne in der Hand hat. Und dann dachte ich mir, gut, dann schwenke ich die ganz schnell, wenn wir ein Tor schießen. Wir haben 2-0 verloren, ich habe nicht die Fahne geschwenkt und in der Halbzeit meinte Stöcker zu mir, geh mal runter an den Zaun, ich glaube, das gefällt dir hier nicht so. Da unten ist Rambazamba. Ich denke so, was ist Rambazamba am Zaun, was soll das denn sein? Und dann habe ich gesehen, das sind die Jungs, von denen ich auch ein paar kenne. Das war dann so 2013, 2014. Ja, und dann haben die mich eingeladen auf ihre Monatstreffen. Und ja, hast dich auch immer bei Freunden getroffen. Einer macht was zu essen. Das war bei André super schön mit Rotwein und irgendwie Gulasch gemacht. Und dann habe ich einen Monatsbeitrag bezahlt, einen Grundbeitrag, habe ein Sweatshirt bekommen und dann ging die Reise irgendwie weiter. Das war super. Tolle Jungs und ja, und seitdem stehe ich dann unten am Zaun in der Süd.
Und bist Rambazamba.
Bin Rambazamba, ja.
Bist du dann bei jedem Spiel dabei?
Nicht bei jedem, also. Und jedes letzte Auswärtsfahrt gerne mit den Jungs im Disco-Abteil. Da wird immer so ein Partywagen von der Bahn gechartert, eine ganze Bahn komplett ohne deutsche Bahnbetreuung, macht alles Ultra St. Pauli selber. Kaufst dir dein Ticket, bummelst da runter irgendwie, hast Spaß mit 2 Disco-Abteilen. So ein alter Zug ist das, ne? Mhm. Und ja, das ist wirklich der Endgegner. Es macht Spaß. Immer die letzte Auswärtsfahrt, da sind wir gerne zusammen. Auf Reise.
Auf Reise. Mhm. Du bist ja unser Silvester-Protagonist.
Ja,
du bist der Silvestermann. Komm, einmal zum Abschluss, einmal Silvester. Wie verbringst du Silvester?
Ein Döner for One, ne? Hast du bestimmt auch gesehen. Da hat Captain Klepto sogar mal einen Film gemacht. Döner for One gibt's bei Vimeo. Ich
erinnere mich wieder an Heinz Strunk. Der macht ja, wie heißt das bei dem noch? Party for One.
Ehrlich?
Der macht Party for One mit
das
Spaghetti
macht
Bolognese. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob er das Silvester macht, aber der macht gerne mal Party for One mit Spaghetti Bolognese allein. Und du machst Döner for One.
Ne, habe ich mal gemacht. Also das, aber es ist eine gute Idee. Ne? Da war ich der Butler. Hier, ja, ist noch ungewiss, wo ich dieses Jahr Silvester feiere. Also gerne mit Raclette, finde ich gut. Sitzt man lange zusammen und mit Freunden. Ich habe auch gedacht, Kalifornien. In Kiel gibt's auf dem Ostufer so ein kleines Dörfchen, heißt Kalifornien und Brasilien sind so nebeneinander hinter La Boe. Da haben Freunde von uns ein Ferienhaus, was man sich vielleicht leihen könnte. Alles ein. Hallo Petra, hörst du das auch? Dann würde ich mir den Schlüssel wünschen von dir.
Ja, ist ja jetzt aber nicht mehr lang hin.
Mit also Kaminfeuer, ja, ich bin da noch offen für alles.
Ja, du
hast
doch nicht so die Pläne.
Nee, ich lass mich überraschen.
Letzte Frage, was wünschst du dir? Silvester lässt man ja gerne mal so Revue passieren und so und hat vielleicht irgendwelche neuen Ziele oder... Ja.
Mehr erleben, weniger arbeiten, ne? Das wünsche ich mir, glaube ich.
Was würdest du denn gerne erleben?
Und noch vielleicht diese Atlantikpassage. Einfach, ich war halt in zu wenig Ländern für einen Kapitän. Ich war noch nicht auf allen Weltmeeren. Also Karibik, gut, habe ich abgefrühstückt. Barbados fand ich super, finde ich super. Da würde es mich gerne mal hinziehen, da einfach durch die Karibik schippern. Vielleicht auch ein längeres Praktikum als Smoothie machen. Nicht nur einmal über den Atlantik, sondern dann in der Karibik da ein bisschen Tortuga sehen. Ja, sowas.
Der Captain will auf See.
Ja, gerne. Also ich sehe mich schon eher als Wassertier, als Landratte. Und ich bin halt so sehr hier auf Land gefangen. Also ich würde gerne mal so ein paar Brecher mitnehmen und dann nachher auch bei Anker Herz eine Geschichte schreiben. Das wäre mein Wunsch, ja.
Dann wünsche ich dir ganz viel See.
Ja, vielen Dank. Und danke
dir sehr für das Gespräch.
Easy. Ich danke dir auch, Wiebke.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.